Ich möchte zu Beginn, dass ihr alle mal eure Augen schließt. Wir haben gerade wundervolle Musik, Lobpreis gehört und ich möchte euch ein kleines Bild malen. Stellt euch eine saftige grüne Wiese vor und durch diese Wiese fließt ein kleiner Bach mit kristallklarem Wasser und ganz nah an diesem Bach steht ein uralte, mächtige, große Linde. Ihr Ausmaß ist gigantisch und sie hat grüne Blätter und ihre Rinde spricht eine Geschichte. Aber bei dieser Linde gibt es einen schwarzen, großen, verkohlten Fleck in der Mitte der Rinde. Und trotzdem spendet sie euch Schatten und ist wunderschön. Vor vielen Jahren ist in dieser Linde ein Blitz eingeschlagen und hat großen Schaden hinterlassen. Das ist diese verkohlte Stelle. Doch der Baum strahlt immer noch voller Kraft und voller Hoffnung und voller Zuversicht. Und ihr dürft eure Augen wieder öffnen und das Bild mitnehmen. Und ich hoffe, dass ihr während der Predigt jetzt nicht mehr die Augen schließt, sondern sie offen behaltet. Genau, weil es heute um diesen Baum gehen soll. Es soll um einen Baum gehen, der trotz Wunden, trotz verschiedener Dinge, die er erlebt hat, Schönheit und Kraft ausstrahlt. Und man weiß ja, wenn eigentlich ein Baum vom Blitz getroffen wird, dann ist dieser Baum meistens tot und wird morsch und zerfällt irgendwann. Aber dieser Baum ist anders und wir wollen heute uns einen Text aus Jeremia vornehmen, wo Jeremia folgendes Bild malt. In Jeremia 17, die Verse 7 und 8 steht: Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Heute ist der erste Sonntag der Allianz-Gebetswoche und heute wollen wir herausfinden, was Jeremia mit diesem Gleichnis von diesem Baum uns sagen möchte, was er damals gemeint hat. Wir wollen uns dadurch anschauen, was Jeremia über den Standort des Baumes sagt, was er über seine Wurzeln sagt, was er über die Umstände des Baumes sagt und über seine Früchte. Und Jeremia schreibt Folgendes über den Standort. Ein Baum am Wasser gepflanzt. Es ist die allererste Beschreibung, die er quasi dafür nimmt, um sein Gleichnis auszulegen. Es ist ein Baum wie am Wasser gepflanzt. Ich bin nicht ein großer Gärtner, ich habe auch nicht den größten grünen Daumen, ich habe nur Kakteen zu Hause stehen, weil die restlichen Pflanzen eingehen. Aber ich weiß eine Sache, Pflanzen und Bäume brauchen Wasser. Ein guter Nährboden ist wichtig, aber ohne Wasser wächst ein Baum nicht. Der Standortfaktor ist entscheidend für einen Baum, ob er wächst oder nicht. Man würde auch keinen Baum in die Wüste stellen und sagen, jetzt wachs mal. Aber die Standortfrage ist nicht nur für einen Baum wichtig, sondern auch für uns. Was ist mein Standort im Leben? Was gibt mir Halt? Wo bin ich zu Hause? Jeremia schreibt in Vers 5 eine andere Möglichkeit, wie ein Baum aussehen könnte. Er schreibt in Vers 5, verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen und auf sich selbst verlässt und der mit seinem Herz vom Herrn weicht, der ist wie ein Dornbusch in der Wüste. Er hat zwei Bilder. Einerseits der Baum, der am Wasser ist, am Bach und der dort gepflanzt ist und groß und stark ist und der beschreibt, was es bedeutet, wenn man auf den Herrn vertraut. Und auf der anderen Seite hat er den Dornbusch in der Wüste und da sagt man, man möchte doch lieber bei dem Baum sein als bei dem Dornbusch. Und diese beiden Bilder stehen für zwei verschiedene Dinge. Auf der einen Seite sagt Jeremia, das eine Bild mit dem Baum, mit dem Wasser, das ist das, was es bedeutet, wenn du bei Gott bist, wenn du auf den Herrn vertraust. Und das andere ist, wenn du verflucht bist. Er sagt, verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen und auf sich selbst verlässt und der mit seinem Herz vom Herrn weicht. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich diesen Vers 5 lese, dann denke ich, irgendwie trifft das doch öfters auf mich zu, als ich vielleicht zugeben möchte. Vielleicht, ich möchte natürlich immer, dass ich auf Gott vertraue und alles auf ihn baue und mich voll auf ihn fokussiere. Aber oftmals in meinem Alltag ist es so, dass ich dann doch die Dinge selbst in die Hand nehme. Dass, wenn große Projekte zum Beispiel in der Gemeinde anstehen, dann ist Gott natürlich da und sagt, ja, das mache ich für Gott und das ist für Gott wichtig. Aber irgendwie denke ich dann, ich muss doch das noch machen und das noch machen. Und ach, am besten mache ich das alles selbst und nehme das alles selbst in die Hand. Und im Alltagsstress ist das nicht anders. Da ist Gott vielleicht manchmal nur zweite Wahl. Und sonntags wird man da immer wieder darauf hingewiesen. Aber irgendwie bin ich doch manchmal auch eher der Dornbusch. Die Frage ist, ist man nun verflucht, wenn man nur auf seine eigenen Fähigkeiten und Leistungen und seine eigene Kraft vertraut und sich um Gott nicht schert? Geht es dir dann schlecht? Ich glaube, dass Jeremia da ganz bewusst überspitzt ein Schwarz-Weiß-Bild zeichnet, dass er sagt, es gibt das eine und das andere. Aber ich glaube vielmehr, dass es gar nicht in unserem Alltag oft so ist. Wenn ich denke an Wüste, dann denke ich oftmals, in meinem Leben ist öfters Wüste als in anderen Leben. Ich habe einen Freund, der glaubt nicht an Gott. Und der sagt auch, er braucht keinen Gott und ihm geht es gut. Er verdient gutes Geld, er hat eine funktionierende Familie und er kann nicht klagen über sein Leben. Und dann habe ich einen anderen Freund, der hat eine schwere Krankheit und bei dem sieht es so aus, als ob Wüste ist, weil er immer damit rechnet, den nächsten Tag nicht zu erleben. Und dann frage ich mich, ist es fair? Ist es gerecht? Hat sich Jeremia vielleicht in seinem Gleichnis getäuscht, wenn ich Gott vertraue, dann geht es mir gut. Und wenn ich Gott nicht vertraue oder nicht an Gott glaube, dann geht es mir schlecht. In unserem Alltag sieht es doch meistens anders aus. Dass es auch Leuten gut geht, die nicht Gott glauben, die nicht an Gott glauben. Denen geht es doch scheinbar auch gut. Und ist Gottvertrauen vielleicht nicht der entscheidende Faktor? Ist es viel wichtiger, dass man fleißig ist, dass man clever ist und gute Beziehungen hat? Ich glaube, ich bin jemand, der sehr gerne auch Dokus schaut und es gibt auch so schöne Dokus über Wüsten. Und in Wüsten ist es so, es gibt ab und zu dort auch Regen und wenn es dann regnet, dann blüht das auf und ist wunderschön. Und dann denkt man, man ist am perfekten Ort. Aber gleichzeitig kann nach Stunden oder nach Tagen plötzlich alles wieder vertrocknet sein, weil sich der Wind gedreht hat, weil nicht mehr Wasser nachfließt. Und ich glaube, Jeremia meint hier nicht etwas, was kurzzeitbedingt eine Momentaufnahme, die er dort bringt, sondern er meint dort was ganz anderes. Er meint das aus der Perspektive Gottes. Aus der Perspektive der Ewigkeit heißt das, dass er unser Leben auf lange Sicht anschaut. Vielleicht kann dein Leben oder das Leben deines Freundes, der nicht an Gott glaubt, auf der Erde wie eine blühende Landschaft gleichen. Aber was ist nach diesem Leben auf der Erde? Ist es dann immer noch die wunderschöne wunderschöne Landschaft oder doch eine Wüste? Wer bei Gott zu Hause ist, der hat den richtigen Standort gefunden. Jeremia sagt, Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Er sagt, es kommt nicht darauf an, was in deinem Leben gerade passiert, was gerade der Moment ist, ob du in der Wüste oder am Bach in der schönen Wiese bist, sondern es ist, was du schlussendlich auf eine lange Perspektive bist, ob du bei Gott bist oder nicht. Und es gibt einen Schweizer, der heißt Kurt Bühlmann, der ist ein Immobilienspekulant gewesen. Und er war 40 Jahre alt, hatte 200 Mitarbeiter in seiner Firma und hat ein Vermögen von 50 Millionen Franken gehabt. Er war quasi auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und auf dem Höhepunkt seiner Karriere kam ein Mann mit einer Bibel zu ihm und sagt, hey, du brauchst Jesus. Und Kurt hat genickt, hat die Bibel angenommen und hat sich nur gedacht, was soll ich damit? Mir geht's gut, ich habe doch gar keinen Mangel. Was soll ich jetzt mit dieser Bibel? Was soll ich mein Leben ändern? Es läuft doch perfekt. Und ein paar Monate später gab es in der Schweiz eine Gesetzesveränderung, was die Immobilienspekulation verändert haben. Und von einem auf den anderen Tag hat er plötzlich Schulden. Seine Mitarbeiter musste er entlassen, seine Firma machte Bankrott und er hat alles verloren, was er sich aufgebaut hat. Und in dem Moment hat er dann angefangen, diese Bibel zu lesen und hat dann gemerkt, ja, ich habe in der Wüste gelebt und habe mein Leben in der Wüste gepflanzt. Und ich will mich jetzt vielleicht doch verändern. Ich will meine Zuversicht auf Gott setzen. Ich will mich auf Gott verlassen. Er hat viel verloren. Das hat sich nicht verändert. Er hat alles verloren, was er gehabt hat. Aber er hat neuen Halt gefunden. Und er hat auch einen Weg gefunden, mit seinem Absturz und den Schulden klarzukommen. Es ist wichtig, wo du sagst, das ist mein Zuhause, das ist mein Standort. Willst du dein Herz in Dinge stecken, die kurz aufblühen und dann vergehen? Oder willst du dein Herz in etwas pflanzen, das dir Kraft gibt und Energie und Halt schenkt, die bei jeder Erschütterung, bei jedem Auf und Ab standhält? Ich kann dir sagen, Jesus möchte dir für dich dieser Standort sein. Jesus möchte dieser Bach sein. Aber der Standort ist nicht nur wichtig, sondern ein Baum braucht noch was anderes, braucht noch mehr, damit es wachsen kann. In Vers 8 heißt es weiter, der Baum, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Ich weiß nicht, ob ihr jemals einen Baum ausgebuddelt habt, weil er raus musste, weil er kaputt ist oder zu viel Platz verbraucht hat. Als ich 17 war, hat mein Vater, meine drei Brüder zu mir gesagt, ihr seht ja den alten Kirschbaum, eure Aufgabe ist heute Nachmittag, diesen Kirschbaum auszugraben. Und wir vier halbstarke Jungs sagen, ach, in einer Stunde sind wir fertig und wir haben angefangen. Und nach einer Stunde haben wir die ersten Erdschichten abgetragen, aber wir haben noch nicht das Ende der Wurzeln erreicht, sondern wir waren erst am Beginn. Und nach 6 Stunden waren wir fertig und haben das Ding rausgeholt. Und ich habe nur meinem Papa gesagt, was war das eigentlich für eine Kackarbeit? Hättest du uns nicht vorher warnen können, dass das eine Heidenarbeit ist? Und gleichzeitig habe ich dann gemerkt, der Baum, der ganz kahl und war und keine Früchte mehr gebracht hat, hatte unten drunter doch ein krasses Geflecht an Wurzeln und war unten größer als oben. Und Wurzeln sind nicht nur für Bäume wichtig, sondern für uns. Ein Baum verwendet viel Energie und viel Zeit dafür, dass die Wurzeln ganz weit in den Boden gehen, damit der Baum mit Nährstoffen versorgt wird. Und in Skandinavien ist es das Coole, da gibt es ganz viele Bäume, ganz viel Wald und da gibt es auch Bäume, die auf Felsen stehen. Und da fragt man sich als erstes, okay, auf Felsen, wie geht das? Wo kriegt er die Nährstoffe her? Und erst wenn man dann sich näher, den Baum sich näher betrachtet, dann sieht man, dass die Wurzeln durch die Steine durchgehen oder irgendwie vorbeischlängeln, um Boden zu gelangen. Und trotzdem stehen sie dann mächtig und stabil auf diesen Felsen. Und er macht das und die Bäume machen das, damit sie überleben. Und ich glaube, dass wir das auch brauchen. Jeremia schreibt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Das heißt, dass der Baum mit dem lebenswichtigen Wasser verbunden ist. Es bedeutet einerseits, dass der Baum quasi sich auf dem Weg zur Quelle macht, weil er weiß, da bin ich richtig und da muss ich sein. Aber gleichzeitig bedeutet es auch, er investiert Zeit dafür. Er investiert Nährstoffe dafür, sich auf den Weg dorthin zu machen. Aber was bedeutet dieses Bild für uns? Für uns bedeutet das, dass wir uns fragen können, was sind unsere Wurzeln? Woher kriegen wir unsere Kraft? Was ist unsere Quelle? Was gibt uns Nahrung? Für Jeremia ist die Antwort, es ist die Beziehung zu Gott. Und im Neuen Testament steht auch, bezeichnet sich Jesus selbst als das lebendige Wasser, welches die Seele erfrischt. Die Wurzeln, die die Verbindung zum Wasser halten, können in unserem Alltag hier Gemeinschaft sein, Gemeinschaft zusammen Gott anzubeten. Es kann ganz klar Gebet sein, aber auch Bibel lesen und Lobpreis und Gebet und auch Dinge, die wir aktiv machen. Sie können unsere Quelle sein zum Bach. Aber dass die Wurzeln mit dem Bach verbunden sind in unserem Bild, bedeutet auch, dass wir Zeit, Kraft und Energie da reinstecken müssen. Es ist nicht von heute auf morgen getan, sondern wir müssen dranbleiben. Wir müssen die Zeit mit Gott suchen. Wir müssen uns Zeit für Gott nehmen. Doch, wenn wir an diesen Punkt angelangt sind, dass wir sagen, unsere Wurzeln sind so tief und sind so stark mit der Quelle verbunden, dann können auch Stürme und Unwetter kommen und auch Trockenzeiten und wir können das überstehen. Ich möchte wieder zurückkommen zu dem Bild am Anfang. Ich habe dort von dem Baum erzählt, der in der Mitte eine verkohlte Stelle hat. Wir wissen alle, dass es nicht immer rund läuft in unserem Leben, sondern dass das Leben Höhen und Tiefen hat. Dass manche Lebensumstände nicht wirklich einsehbar sind. Und Jeremia weiß es auch. Deshalb schreibt er, denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn es ein Jahr Dürre kommt, sondern bringt ohne Aufwand Früchte. Jeremia nutzt Hitze und Dürre als Beispiel dafür, um in seinem Gleichnis zu beschreiben, was es bedeutet, wenn Umstände kommen, die wir nicht begreifen können, die wir nicht vorhersehen können. Es können in unserem Leben Anfechtungen, Einsamkeit und Zweifel sein. Manchmal fühlt sich vielleicht etwa Arbeitslosigkeit, Krankheit oder der Tod eines geliebten Menschen an wie ein kräftiges Unwetter oder wie ein Blitzschlag oder Hagel oder etwas, was sich nicht verändern kann. Und wir Christen sind davon nicht verschont, sondern wir haben auch diese Lebensumstände. Vor 3 Jahren ist in meinem Freundeskreis eine gute Freundin von einem auf dem anderen Tag gestorben. Sie war in meinem Alter und für mich war, als meine Mutter mir die Nachricht überbracht hat, war für mich plötzlich alles drunter und drüber. Ich wusste nicht mehr, wie ich vor Gott treten soll, wie ich das begreifen soll, dass Gott jemanden von einem auf den anderen Tag wegnimmt, der Menschen Freude geschenkt hat, der Menschen ganz viel gegeben hat. Und Für mich bin ich in dem Moment in ein Loch gefallen. Ich konnte nicht begreifen, wie Gott das zugelassen hat. Und ich bin immer wieder vor Gott gekommen und habe ihm angeklagt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass an Gott glauben nicht bedeutet, dass alles gut läuft, dass alles gut ist und alles ohne Probleme ist, sondern für mich war die Erkenntnis, dass Leid geschieht, aber mein Glaube mich dadurch trägt. Das Geheimnis ist, des Glaubens ist nicht, dass wir davon befreit sind, dass es sowas nicht gibt, sondern dass wir durch Niederschläge und Verluste nicht zerstört werden. Der Baum ist von dem Blitz nicht zerstört worden, denn der Baum hatte seine Wurzeln am Bach und war an der Quelle, dass er Nährstoffe bekommen hat. Man sieht heute noch, in unserem Kopf natürlich, immer noch die verkohlte Stelle. Aber er ist weiter gewachsen und ist nicht kaputt gegangen. Und was ich euch mitgeben möchte, ist, dass ich den Wunsch habe, dass wir, wenn wir in schweren Zeiten sind, wie die Linde sind, wie dieser Baum. Die Umstände können schwer sein und unvorhersehbar sein, aber wenn wir an der Quelle sind, wenn wir unseren Glauben haben, dann kann uns diese Umstände, diese Blitze nicht kaputt machen. Mich hat damals Gemeinschaft und Gebet getragen und ein Satz ist mir im Gedächtnis geblieben, den ich euch gerne weitergeben möchte. Dein Gebet verändert nicht immer die Umstände, aber es verändert dich darin. Dein Gebet verändert nicht immer die Umstände, aber es verändert dich darin. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Jesus möchte dich im Wasser verwurzeln. Er möchte deine Quelle sein und dich durch Täler tragen, damit du Früchte bringst. Das ist das, was Jesus Gott möchte, dass du Früchte bringst. Und Jeremia schreibt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Und das ist das Ende seines Gleichnisses, was es bedeutet, wie ein Baum zu sein. Und ich könnte jetzt anfangen, über die ganzen Früchte in Galater 5, Vers 22 zu reden. Aber das würde nochmal eine ganze Predigt sein, das erspare ich euch, sondern ich lese sie einmal vor. Dort schreibt Paulus über die Früchte des Glaubens. Die Früchte aber, die Gottes Heiliger Geist an uns wirkt, sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Ist jede dieser Früchte des Glaubens sind unfassbar wichtig. Und ich habe gedacht, da ich euch das nicht alles auslegen kann in der Zeit, die ich habe, möchte ich es auf andere Art und Weise machen. Ich möchte euch einladen für die kommende Woche, dass ihr eine dieser verschiedenen Früchte nehmt. Ich lese sie gleich nochmal alle langsam vor und sagt, diese Frucht, die begeistert mich gerade und ich möchte, dass diese Frucht eine größere Rolle in meinem Leben spielt. Und ich lade euch ein, dass ihr darum bittet, dass diese Frucht in eurem Leben Früchte trägt, dass ihr merkt, wie sie wächst und wie sie reifer wird und dass ihr Gott darum bittet, euch auch Situationen schenkt, diese Frucht zu verwenden. Ich lade euch dazu ein und ich würde das jetzt nochmal vorlesen und dann komme ich auch zum Ende. Die Früchte aber, die Gottes Heiliger Geist in uns wirkt, sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wir können diese Früchte nicht erzwingen, aber wir können Gott darum bitten, der sie in uns wachsen lässt. Wir allerdings haben die große Freiheit, unsere Wurzeln nach Jesus hin auszustrecken, zum lebendigen Wasser, so dass wir ein Baum sind, der am Wasser gepflanzt ist. Amen.